Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast, Folge Nummer 62. Und zwischen dieser und der letzten Folge mit Emily Bessois, die haben wir noch in Kamm-Kaiserau in der Vorbereitung, in der letzten Vorbereitung aufgenommen, liegt eine sehr erfolgreiche FIBA Women's Eurobasket 2023, Lukas.
Ja, eine Sensation, glaube ich, wie dieses Turnier am Ende ausgegangen ist. So richtig hat da keiner dran geglaubt im Vorfeld. Das wurde jetzt auch an verschiedensten Stellen schon gesagt. Und die Mannschaft hat sich da so ein bisschen in einen Rausch gespielt und ja, wurde zur Cinderella-Story des Turniers. Das haben auch andere Mannschaften und Fieber-Menschen so genannt. Also rundum zufrieden kann man, glaube ich, damit sein. Auch mit dem, wie es medial aufgenommen wurde in Deutschland. Ich glaube, es ist sehr lange her, dass der Frauenbasketball in Deutschland so eine Aufmerksamkeit erfahren hat, die sehr positiv war. Und das hat Spaß gemacht, das mitzuerleben.
Definitiv. Und wahrscheinlich waren da auch ein paar Teams bei, die es anders geplant hatten und dadurch umplanen mussten, weil sie doch deutlich von Deutschland geärgert waren, was ja auch sehr schön ist. Ja. Wir sprechen natürlich heute über dieses Turnier sehr ausführlich nochmal und holen dazu uns eine Spielerin dabei, die sehr viel dazu beigetragen hat, dass dieses Turnier so erfolgreich war. Im Schnitt mit 12,2 Punkten die beste deutsche Scorerin während der ganzen Women's Eurobasket. Leonie Fiebig, schön, dass du da bist. Hi, Leo.
Hi, servus.
Erstmal freuen wir uns, dass du am Start bist. Ich meine, wahrscheinlich ist noch so ein bisschen Kater mit drin von der ganzen Feierei. Hast du die Party am Ende gut überstanden?
Ja, sehr gut überstanden, aber auch sehr genossen. Es hat total Spaß gemacht, mit den Mädels das nochmal zu feiern. Die ganze Zeit, die wir da zusammen verbracht haben. Und wir haben den letzten Abend richtig genossen und alle hatten Spaß, deswegen perfekt.
Es war ja so eine kleine, große Hotelparty auf verschiedenen Partyfloors, kann man schon fast sagen. Es gab die Dachterrasse, wo sich irgendwie sämtliche Teams getroffen haben. Dann die Etage drunter hatten die Spanierinnen so eine kleine Party für sich. Du erinnerst dich vielleicht noch, als die von uns so ein bisschen gecrashed worden ist. Wir sind dann irgendwann da runtergegangen und plötzlich lief irgendwie Peter Fox auf der Tanzfläche der Spanierin. Das hat nicht lange gehalten, dann war der Reggaeton wieder zurück, aber das, ich meine, du kennst ja auch einige von den Akteurinnen da, von den Spielerinnen. War das für dich das Highlight, dass wir die gecrashed haben, so ein bisschen die Silberparty?
Eines der Highlights auf jeden Fall. Also die Spanier, die sind ja immer sehr mit ihrer Musik, die müssen ja immer spanische Musik hören und die sind dann echt nicht so offen für anderes. Und dann auch habe ich mir einfach gedacht, ich mache jetzt mal ein bisschen Peter Fox an und dann ging es ab. Dann haben die Deutschen kurz übernommen die Tanzfläche. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber mein anderes Highlight war eigentlich, dass wir vorher kurz auf unserem Floor, auf unserem Partyfloor, alle zusammen im Bob gefahren sind.
Auch das, ja.
Gibt es da Videos von?
Da gibt es Videos von. Ich war auch Teil dieses Bobs tatsächlich.
Ach stimmt, eins habe ich gesehen.
Ja, das war noch vor der Recovery Lounge sozusagen im Hotelflur. Das war auch ein Highlight, definitiv. Ja.
Aber Who Let the Germans Out gab es nicht nochmal im Hotel.
Nein, das war eine einmalige Geschichte.
Doch, gab es schon nochmal, ja.
Okay, aber das ist nirgendwo wahrscheinlich, obwohl wahrscheinlich habt ihr es alle auf Videos festgehalten, aber nicht unbedingt gepostet. Alles ist ja auch okay. Ist ja nicht alles für die Öffentlichkeit bestimmt. Ja. Ich sehe jetzt gerade im Hintergrund, du sitzt in einem Zimmer, was eher so nach Zuhause, wie auch immer, aussieht. Wo erwischen wir dich jetzt gerade? Ist das erstmal so ein bisschen Heimaturlaub und EM-Recovery zu Hause bei deinen Eltern? Genau. Oder?
Ja, ich bin zu Hause bei meinen Eltern. Jetzt erstmal für ein paar Tage, bevor es dann in Urlaub geht. Und versuche gerade so ein bisschen runterzukommen von diesen ganzen Emotionen und irgendwie so ein bisschen zu verarbeiten, was da eigentlich passiert ist die letzten Wochen. Und genieße einfach die Zeit gerade mit meiner Familie und Freunden zu Hause. Und es war auch mal wieder nötig, deswegen, ja, genau, bin gerade in Bayern, im schönen Bayern.
Ist das denn, du hast gesagt, Abstand gewinnen oder das zu verarbeiten, hat das denn schon eingesetzt? Also hast du schon so realisiert, was da jetzt passiert ist? Oder war das relativ schnell auch klar, dass das so erfolgreich war und das... was ihr erreicht habt?
Also man realisiert das immer. Also ich kriege zum Beispiel jetzt die letzten Tage ganz viele Nachrichten von irgendwie Leuten, die gratulieren oder ganz viele Mütter mit kleinen Kindern oder kleine Mädels, die mir irgendwie schreiben, hey, wir sind jetzt auch total Basketball begeistert. Also wenn ich solche Nachrichten kriege, dann denke ich mir schon, boah, okay, haben wir doch echt was geschafft und irgendwie auch unser Ziel so ein bisschen erreicht. Aber aber zu realisieren, was da jetzt genau passiert ist. Ich habe zwar zum Beispiel die Spiele nochmal angeguckt alle, aber trotzdem, also ich glaube, das dauert eigentlich noch ein bisschen, weil man schwimmt da ja so in diesen Emotionen und es ist ja so ein Rollercoaster, den man da durchgeht in so einem Turnier, ich glaube, das ist schwer, das so direkt zu realisieren.
Ja, zumal ja auch Ziele formuliert wurden, die ja oder die deutlich übertroffen wurden, ne? Und du wahrscheinlich auch selbst immer ein anderes Ziel gesetzt hast und dann plötzlich auch von allen überrascht warst, ne? Das ist ja das.
Also Tatsache war mein Ziel schon, ins Viertelfinale zu kommen. Okay. Da habe ich immer alle so ein bisschen angeguckt, aber ich habe gesagt, sobald wir es aus der Gruppe rausschaffen auf dem zweiten Platz, ist in so einem Turnier viel möglich, ne? Ja. Und dann hatten wir auch echt Glück, dass wir dann die Slowakei getroffen haben in diesem Achtelfinale. Es war, ne? Und dann ins Viertelfinale, gut, Spanien, das war jetzt nichts, aber trotzdem, also mein Ziel war es eigentlich ins Viertelfinale zu kommen und das auch erreicht und da war ich natürlich überglücklich.
Ja, das werden wir gleich wahrscheinlich nochmal alles deutlicher Revue passieren lassen, aber ich fand es jetzt spannend, also es schreiben dir auch Mütter mit kleinen Töchtern, die eben auch Basketball begeistert werden. Meine, wir haben es ja jetzt nach der Herren-Europameisterschaft, Heim-Europameisterschaft letztes Jahr gemerkt, dass auch da deutlich die Vereine Anmeldungen gekommen haben. Ich meine, das wird dann spannend zu sehen sein. Ich denke aber mal, dass das auch einen Impact hinterlässt, vor allen Dingen auch mit der Roadmap dann WM 2026, dass auch der Mädchenbasketball hier in Deutschland davon deutlich profitiert. Das ist ja schön, dass du es jetzt auch schon merkst. Ja,
da hast du so ein bisschen meine Frage vorweggegriffen. Ich wollte nämlich fragen, ob du, also was du so für Feedback jetzt bekommen hast, ob das aus deinem Freundes- oder Bekanntenkreis ist oder generell, deine Insta-DMs irgendwie am Zeiger drehen und was da so vor sich geht. Aber ich meine, wenn dir jetzt da irgendwie Mädchen schreiben, die sagen, ich bin jetzt Basketball begeistert, dann würde ich sagen, Mission accomplished.
Ja, total. Also mein Telefon war generell während der gesamten EM und jetzt auch danach eigentlich eine Hotline. Mhm. Aber auch total cool, dass man so viel Support kriegt und so viele Leute irgendwie an einen denken und irgendwie dabei sein wollen und Teil davon sein wollen. Und das ist ja genau das, was wir erreichen wollen. Und ja, und wenn dann diese ganzen kleinen Mädchen schreiben, so diese Nachrichten oder sagen, hey, wo kann ich denn ein Trikot kaufen oder kannst du mir eins zuschicken? Ja, ist schon cool, ne? Also ist schon der nächste Schritt auf jeden Fall.
Ja, cool. Wir wollen ja, wie gesagt, so ein bisschen die Chronologie dieses Basketball-Sommers für euch so ein bisschen nachzeichnen und springen daher noch ein bisschen weiter zurück als zum Beginn der Eurobasket, nämlich zum Anfang in Kienbaum, was gefühlt Monate, Jahre, keine Ahnung, Äonen her ist, mit dem, was seitdem alles passiert ist. Wie waren diese ersten Tage für dich mit dem Team? Ich meine, Spielerinnen und Teammates kanntest du ja zum Großteil eigentlich alle schon, aber insbesondere mit dem neuen Coaching-Staff, so der erste Kontakt und diese ersten Tage in Kienbaum, wie hast du die wahrgenommen?
Also wenn du das so sagst jetzt, schießt mir eine Erinnerung voll in den Kopf. Und zwar war das erste Treffen mit den Trainerinnen, wo wir alle angekommen sind in Kienbaum, irgendwie zur gleichen Zeit. Und die Trainerinnen waren dann schon da. Und dann hatten wir so einen richtig komischen, awkward Kreis, wo dann die Trainerinnen irgendwie alle so von Spielerin zu Spielerin gegangen sind und so die Hand geschüttelt haben und so gesagt haben, so richtig awkward Smalltalk war das. Das war ganz komisch, da muss ich mich echt dran erinnern. Das war so, wir haben da auch drüber gesprochen mit den Coaches und wir haben auch gesagt, so, was habt ihr da denn gemacht? Das war total komisch. Und dann waren sie auch so, ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Also es war so ein Moment, der beschreibt eigentlich auch so ein bisschen unsere Chemie als Team und mit den Coaches zusammen, weil manchmal so ganz awkward Situations sind, aber wir einfach drüber lachen und einfach Spaß haben. Und ja, das ist so meine erste Erinnerung, die ich eigentlich habe an Kienbaum jetzt, die 6 Wochen oder so, ja, genau war das her. Mhm. Und dann war es natürlich schon eine Umstellung am Anfang, die hatten natürlich einen klaren Plan, die wussten genau, was sie machen sollen. Dann hatten wir plötzlich zweimal am Tag Team-Meetings, wo wir so Gruppenspiele und so Energizer, haben die das genannt, gespielt haben und so uns, also echt fast wie in der Schule, ja, so Gruppenarbeiten gemacht haben und sowas hatten wir davor noch nie gemacht. Und dann haben wir uns schon manchmal so ein bisschen gefragt, cool, wie sind wir denn jetzt hier gelandet? Aber im Nachhinein total cool und hat uns, glaube ich, super viel gebracht, einfach zu definieren, wo wollen wir hin und was wollen wir für eine Team-Identität entwickeln. Und ja, das sind so meine Erinnerungen an die ersten Tage da.
Ja. Ich meine, Lisa und auch Anne-Marie, die haben ja beide zusammen schon irgendwie, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahre zusammen bei Team Canada gearbeitet. Habt ihr das auch irgendwie gemerkt, dass die Erfahrung mitbringen einerseits natürlich, aber auch so von Beginn an wussten, hey, wir haben jetzt hier irgendwie 3, 4 Wochen Vorbereitungszeit, wir müssen darauf Wert legen und dass sie so, also ist das zu euch durchgedrungen, dass die so eine Erfahrung mitbringen, dass sie wissen, worauf sie in der kürzesten Zeit Wert legen müssen?
Ja, ich finde, man hat das voll gemerkt und ich habe das auch gesagt, also es ist richtig schön zu sehen, was für ein eingespieltes Team die waren. Also die hatten einfach, da hat sich jeder um anderen Aspekt gekümmert und es war einfach richtig cool, weil man sich richtig gut aufgehoben gefühlt hat. Also man wusste genau, okay, die haben an alles gedacht, die wissen genau, was sie in welchem Moment machen sollen, wer für diese Team-Meetings zuständig ist. Also die hatten einfach genau spezifische Bereiche, um die sie sich gekümmert haben. Und man hat sich also wirklich einfach sicher gefühlt und man hat sich wirklich gefühlt, als hätten die richtig Ahnung. Und das ist natürlich, gibt einem als junges Team, das jetzt gerade versucht, irgendwie was zu erreichen, einfach ein wahnsinnig sicheres Gefühl. Und das war super wichtig für uns.
Wahrscheinlich auch gut, dass es so eine Stabilität gegeben hat von außen, weil im Team gab es ja jetzt gar nicht wegen der Teamchemie, sondern wegen verschiedenen anderen Faktoren eine Instabilität. Also ich meine, es gab dann Verletzungen viel. Rachel hat sich im Training verletzt, ist dann raus gewesen komplett. Alex musste mit die Belastung gesteuert werden, weil sie auch ein bisschen angeschlagen aus den DBBL-Finals kam. Du selbst bist auch mal ein bisschen geschont worden, weil es da auch eine Vorbelastung gab. Und dann waren es Sunny und Svenja, natürlich wegen 3x3, weil sie da auch das Commitment ja eigentlich auch abgegeben hatten. Unterwegs zu verschiedenen Stops, zu Trainings, dann auch zu 3x3 World Cup, der auch relativ erfolgreich für sie war, und sind dann spät zum Team gekommen. Wie habt ihr es dann trotzdem geschafft, so als Team zusammenzuwachsen, auch wenn das ja erst sich spät so richtig gefunden haben konnte?
So im Nachhinein, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof und keine Offense an Svenny, aber ich glaube, es war total gut für uns, ohne die beiden zu starten und die ersten Wochen ohne die zu verbringen, weil sie sind natürlich schon starke Persönlichkeiten beide und halt auch natürlich unsere Leader. Aber für uns war es, glaube ich, wichtig, ohne die beiden einfach eine Teamchemie, eine Teamdynamik zu entwickeln. Und dadurch, dass sie dann vor dem letzten Testspiel dazugekommen sind, war es einfach nur so ein Add-on, eine Kirsche obendrauf. So. Und wir waren nicht so, ja, wir waren nicht so dependent. So. Und dann war es natürlich, alle waren so ein bisschen, wie wird es jetzt, ne? Wenn du halt den Captain dazu jetzt noch bringst in den letzten Tagen vor der EM und Sunny dann ja auch echt eine Leaderin von unserem Team. Aber ich glaube, also wir haben das richtig gut gemeistert und ich bin auch echt überrascht, wie gut die sich eingefunden haben und wie schnell die sich adaptiert haben an unsere Systeme, alles Mögliche. Und ja, letzten Endes eigentlich perfekt geklappt.
Ja. Ich weiß nicht, ob du das Interview gelesen hast, was Lisa hier auch beim DBB nochmal gegeben hat. Die hat das ja auch nochmal so betont, dass das aber auch nochmal so das letzte i-Tüpfelchen war, dass die beiden als Erfahrene, als Veterans sozusagen dazugekommen sind und auch deutlich geholfen haben. Hast du es auch so empfunden?
Auf jeden Fall. Und dann muss man natürlich sagen, dass das geht nicht in jedem Team, ne? Also wir sind da echt, ja, du hast ja zum Beispiel Sunny und Svenny, die haben dann natürlich Spielzeit von Leuten weggenommen, die dann davor gespielt haben. Und es ist nicht normal, also es ist nicht selbstverständlich, dass dann diese Teammates einfach sagen, ja, okay, hier, so, ne, kommt rein und nimmt meine Spielzeit weg und ich sitze dann auf der Bank. Also ich glaube, dass das nicht in jedem Team selbstverständlich ist. Das beschreibt eigentlich auch, dass wir echt einfach nur dieses eine Ziel im Kopf hatten und gar nicht so an uns selbst als individuelle Spielerin gedacht haben.
Ja, ihr habt alles dem Team untergeordnet und das ist natürlich, das ist immer eine große Stärke, wenn man die so verkörpert als Mannschaft. Das hat, glaube ich, schon das ein oder andere Beispiel gezeigt. Du hast schon ein bisschen, oder wir haben es vorhin schon so ein bisschen gesagt, nicht mal eine Woche vor dem EM-Auftakt waren wir dann oder wart ihr dann vollzählig. Wenn ich richtig liege, in Italien waren dann die ersten Spiele tatsächlich oder das erste Testspiel, wo Svenny und Sunny dabei waren. Und direkt hat man gesehen, auf was für einem Level ihr performen könnt. Denn die Italiener sind sicherlich auch mit höheren Ambitionen dieses Turnier gegangen, als letztendlich bei denen rausgekommen sind. Die Halle war voll in Italien. Das war, glaube ich, auch eine ganz, ganz gute Atmosphäre. Ja, bessere Atmosphäre als bei der EM, muss man ja leider zugeben. Aber genau, ihr habt da gezeigt, ihr könnt auf diesem Level performen. Wenige Tage vor der EM zum ersten Mal in dieser Konstellation zusammen. Wie wichtig war dieser Sieg oder diese Performance für euch, und für euer Selbstvertrauen?
Enorm wichtig. Also, ich glaube, keiner ist in dieses Spiel reingegangen und hat sich gedacht, boah, wir schlagen jetzt Italien, sondern wir sind mit dem Mindset da reingegangen, dass wir einfach Sachen ausprobieren wollen, irgendwie schauen wollen, wie adaptieren sich Sunny und Svenny, welche Konstellationen passen gut zusammen auf dem Spielfeld, dass wir dann letztendlich so gut gespielt haben, dass wir dann auch gegen die Italiener gewonnen haben, ist natürlich, also war alles in dem Moment, ne? Das letzte Spiel vor so einer wichtigen EM. Gibt richtig Selbstvertrauen. Also ich glaube, das war echt einer der ausschlaggebenden Punkte, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Und wie du sagst, es war laut in der Halle, es hat Spaß gemacht. Ja, es war ein knappes Spiel, alle waren irgendwie ein bisschen nervös. Nee, es war einfach ein richtig guter Moment, bevor man in so eine EM geht.
Ich habe auch ich glaube, es war sogar auch Svenny, die das danach gesagt hat zu mir, die so ein bisschen gesagt hat, ja, ey, hätte mir jemand irgendwie vor 2 Jahren gesagt, dass wir hierher kommen, zusammenkommen und Italien schlagen, dann hätte sie so ein bisschen, vielleicht nicht den Vogel gezeigt, aber hätte gesagt, okay, wäre schon sehr krass, weil Italien hat auch schon eine renommierte Mannschaft ist auf diesem Niveau, auf dem ihr euch jetzt quasi zum ersten Mal präsentiert habt und etabliert habt. Aber das hat nochmal so ein bisschen gezeigt, da ist vielleicht auch so von Spiel zu Spiel, von Tag zu Tag so ein Ziel und so eine Selbstwahrnehmung erst gewachsen, so dass man einfach, hey, so, wir gehören hierher, so, ich verstehe die Frage nicht.
Ne? Ja, vor allem, also ich finde, dass unser Problem auch so ein bisschen ist, dass wir gar nicht so an uns selbst glauben. Dass wir, es ist ja so ein bisschen auch Teil der deutschen Mentalität, dass man sich selbst nicht so, also sich selbst eher so ein bisschen runter macht, als man sich jetzt hochlobt. Und ich glaube, dass wir ganz viele Persönlichkeiten im Team haben, die so sind, dass man erstmal sagt, ah ja, wir sind ja gar nicht so gut. Und ich sage, boah, wir sind der Shit, so, ne? Mhm. Und ich glaube, dass wir, ja, nach und nach, wie du sagst, von Spiel zu Spiel einfach gemerkt haben, dass wir einfach mit top-europäischen Teams mithalten können. Und das gibt natürlich super viel Selbstbewusstsein und hilft dann auch eben durch so den Verlauf, durch so ein Turnier, einfach immer besser zu werden als Team.
Von Italien, von diesem wichtigen Spiel, ging es dann direkt weiter nach Ljubljana. Klar, da kam nichts mehr zwischen, dann war ja EM-Start. Es ist für euch alle ja quasi das erste Mal so ein großes internationales Turnier gewesen. Ich meine, klar, du hast auch in der Jugend-EU-Europameisterschaft gespielt und gewonnen natürlich auch mit Louis zusammen und
Emmy auch.
Emmy auch, genau, ihr drei. Aber es ist natürlich eine andere Atmosphäre, es ist eine andere Größe von einem Turnier, ein anderes Umfeld, da wird viel mehr Aufmerksamkeit generiert durch Medien, es ist das Teamhotel ist größer, da sind Branding. Die Stars, das Branding ist da. Du kennst es vielleicht schon so ein bisschen mehr aus der spanischen Liga, weil die natürlich auch größer ist, als jetzt hier in der DBBL die Spielerinnen das kennen und Marie vielleicht auch so ein bisschen den Rummel noch aus der WNBA, aber trotzdem... Wie hast du diese ersten Tage da so wahrgenommen? Wie war das schwierig, sich zu adaptieren und das erste Mal so zu sehen? Oder war das dann auch schnell normal?
Ich glaube, das war für uns so ein bisschen schwierig zu realisieren, dass es dann doch losging. Also ich weiß noch, ich war mit Louis auf dem Zimmer und wir sind ja früher angereist, als dann die EM losgegangen ist. Und wir waren so, okay, ist das jetzt einfach noch ein Stopp in der Vorbereitung oder geht es jetzt dann los? Nach dem Motto, ne? Und dann mussten wir erstmal, ich glaube, als dann das Fotoshooting und so losging, war uns dann schon bewusst, okay, jetzt wird's ernst, jetzt geht's echt los. Aber davor war es so, ja, okay, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich so? Nächster Stop, noch ein paar Teams hier, ein paar Teams da, so. Ja, aber dann, wenn du natürlich dann zum Essen gehst und dann irgendwie die Serben da siehst, die letztes Mal Europameister geworden sind, dann ist schon so, okay, ja, jetzt geht's los. Also es war schon, ja.
Zum Auftakt hatte die dann direkt Frankreich vor der Nase. Ein richtiger Brocken, kann man glaube ich sagen. Auf jeden Fall der stärkste Gegner der Vorrunde. Wie war die Kommunikation so zwischen euch als Spielerinnen, aber auch mit dem Coaching-Staff vor diesem Spiel? Wie habt ihr euch auf dieses erste Spiel, auf dieses Auftaktspiel eingestimmt?
Also wir hatten ja die Situation, dass Alex und ich nicht gespielt haben in dem Spiel. Aber das war eigentlich in dem Moment gar nicht so ein großes Thema, weil wir dieses Spiel eigentlich also nutzen wollten, um gut ins Turnier reinzufinden. Ne? Ist natürlich schwierig gegen so einen richtig, richtig guten Gegner. Aber ich glaube, wir haben gezeigt, dass wenn wir frei und ohne Druck spielen, dass wir durchaus gegen Frankreich auch mithalten können. Ne? Also man muss auch sagen, dass die Franzosen keinen guten Tag hatten. Wir haben dann irgendwie gestartet wie die Feuerwehr, war dann erstmal vorne und alle waren so, was ist denn jetzt los? Und wir haben dann auch fast 40 Minuten irgendwie Zone gespielt, womit die gar nicht klarkamen. Aber so von Anfang an war die Kommunikation von den Coaches so, ja, das ist kein Spiel, was wir gewinnen müssen. Und deswegen braucht ihr euch keinen Stress machen. Wir wollen einfach unsere Sachen ausprobieren, unsere Sachen laufen, das erste Mal auf dem Spielfeld spielen. Die Nervosität loswerden und so. Also es war echt null Druck da von den Coaches, sondern eher so zum Reinkommen und sich adaptieren.
Es ist ja alles gut gelaufen, aber hast du an manchen Stellen vielleicht gedacht oder im Nachhinein nochmal, ach, in dem Spiel hätte ich doch auch gerne selber gespielt und vielleicht wäre es dann sogar anders ausgegangen? Oder?
Ich habe ehrlich, in der Halbzeit habe ich mir gedacht, ja, okay, ziehe ich mich jetzt hoch, geil, so nach dem Motto, ne? Aber ich habe leider keine Basketballschuhe dabei. Ich habe keine Basketballschuhe dabei. Sonst hätte ich es vielleicht sogar gemacht. Ich glaube nicht, dass Lisa das zugelassen hätte, aber ich hätte schon auf jeden Fall Bock gehabt. Aber ja, am Ende, glaube ich, war das super fürs Team, auch ohne Alex und mich da zu spielen. Es hat auch noch, ich glaube, super viel Selbstbewusstsein gebracht.
Ja, aber es ist schon wahrscheinlich, hat es wie ich immer zwischendurch gekribbelt, ne? Also da hätte ich jetzt,
Klar.
Ja, ich glaube, Leonie, ich glaube, wer dich kennt, der weiß, dass du an dem Tag wahrscheinlich auch irgendwie zum Mond und zurückgeflogen wärst, wenn es irgendwie darum ging. Aber ja, vielleicht gibt es ja demnächst nochmal ein Duell mit Frankreich und dann darfst du auch wieder mitwirken.
Hauptsächlich.
Also, wenn es nach den Losgöttinnen und Göttern geht für Eurobaskets und WMs, kriegt Deutschland immer Frankreich zugelost. Also wird es auch beim nächsten Mal so sein.
Es ist tatsächlich so ein kleiner Running Gag mit den Franzosen und den Vorrundengruppen. Aber im zweiten Spiel ging es dann gegen Slowenien, die Gastgeberinnen waren und da schon enorm unter Druck standen, weil sie auch das erste Spiel verloren hatten. Die mussten eigentlich gewinnen, um nicht vorzeitig auszuscheiden. Bei euch war es auch schon nach der Niederlage gegen Frankreich natürlich eins, so ein Do-or-Die-Spiel. Ihr habt dann in einer sehr engen Partie am Ende die Nerven behalten und gleichzeitig mit diesem Sieg auch euch euer, vielleicht nicht dein Minimalziel, wie wir jetzt gehört haben, aber euer Minimalziel so geschafft, aus dieser Gruppe rauszukommen. War das ein Befreiungsschlag für euch?
Absolut. Also, wir haben von Anfang an geredet als Team zusammen, das ist das Spiel, was wir gewinnen müssen. Und wenn wir nur eins gewinnen, das ist das Spiel. Mhm. Und das ist natürlich nicht einfach gegen den Ausrichter, der dann mit so viel Herzblut und mit allem versucht, irgendwie alles reinzuschmeißen und da irgendwie dieses Spiel zu gewinnen. Das war ein krasses Spiel, muss ich sagen. Weil bei uns hat ja auch wirklich nichts so wirklich funktioniert. Wir sind gar nicht in den Flow reingekommen. Defense-mäßig haben wir auch irgendwie gar nicht so den Plan verfolgt, den wir da hatten am Anfang. Und dass wir dann auch dieses enge Spiel zum Schluss, wir hatten dann ja auch so viele Turnover zum Schluss in den letzten Sekunden. Da, wenn ich das zurückdenke, weiß ich gar nicht, wie ich so ruhig bleiben konnte auf dem Feld. Mhm. Ja, aber als wir dann dieses Spiel gewonnen haben, lagen wir uns einfach gegenseitig in den Armen und haben gesagt, okay, boah, den Druck, den wir hatten, dieses Turnier, ne, für dieses eine Spiel, den haben wir jetzt hinter uns gelassen, wir haben es geschafft und es war ja unglaublich, dass wir diesen Sieg geholt haben, also super stolz.
Ich glaube, es ist auch so eine kleine Story von euch, dass ihr einfach das Turnover-Duell so immer ziemlich deutlich verliert und das Rebound-Duell aber eigentlich immer ziemlich deutlich gewinnt. Das war im Italien-Spiel, glaube ich, auch schon so. Ihr hattet irgendwie 25 Turnover, die Italienerinnen hatten 12, aber ihr habt da irgendwie 48 Rebounds zu 32 geholt und dann ist das halt die Geschichte, ne?
Ja, sieht man halt auch, wo die Stärken unseres Teams sind, ne?
Ja.
Da, an der Stelle, ich meine, auch im Slowenien-Spiel war es ja auch nicht wirklich voll in der Halle. Also war wahrscheinlich bei der Heimmannschaft ein bisschen mehr, aber wie habt ihr das so wahrgenommen oder hat euch das ein bisschen enttäuscht oder auch irgendwie belastet, dass eigentlich ja nie in der Halle viele Zuschauer leider waren? Also das vielleicht so als einen einzigen negativen Aspekt dieser Eurobasket, damit wir den einmal abgehakt haben. So, war das ein Thema?
Ja, das war schon schade. Also wir haben schon öfter mal gesagt, boah, dass hier so gar keiner kommt, ist schon echt schade. Gerade auch bei so Spielen, wo Halbfinale irgendwie Belgien, Frankreich ist. Ne? Also sorry, aber das sind die zwei besten Teams in Europa, meiner Meinung nach, mit Spanien zusammen. Also da kann man schon mal in die Halle kommen, mal zugucken. Aber ja, es ist natürlich schade. Aber wir hatten eigentlich durchs ganze Turnier, zum Schluss jetzt ein bisschen dünner, aber am Anfang echt viele deutsche Fans da.
Ja.
Und es hat auch echt, also man hat den Support richtig gespürt von denen und die waren super positiv und es war echt toll, dass sie da alle halt gekommen sind und angefeuert haben und deswegen, also das war eigentlich jetzt kein ausschlaggebender Punkt, also wir hatten echt Glück, dass wir da so viele Deutsche am Start hatten.
Ja, Shoutout an die Reisegruppe Gülich, die da ordentlich Lärm gemacht hat. War ein großer Teil dieser deutschen Fankultur, die nach Slowenien getragen worden ist. Aber ja, also beim Slowenien-Spiel, da waren dann irgendwie mal 400 Leute anstelle von 80 in der Halle, so gefühlt. Also das sind jetzt, keine Ahnung, ob die Zahlen stimmen, aber so habe ich das irgendwie wahrgenommen. Ich muss auch ehrlich gestehen, am Anfang, die ersten Spiele, ich meine, es ist immer was anderes, wenn du in so eine Arena reinkommst und es ist voll und es ist laut, dann muss gar nichts passieren, dann bist du schon angespannt. So, auch als jemand, der das Spiel jetzt nur irgendwie fotografiert und oder da am Rand unterwegs ist, nicht mal auf dem Feld. Ich denke mal, euch geht's da, glaube ich, ähnlich. Hatte das so ein bisschen was wie so ein, ich möchte jetzt nicht das Wort Geisterspiele in den Mund nehmen, aber das kennen wir ja auch noch alles aus dieser Zeit, in der Fans gar nicht erlaubt waren. War das irgendwie vergleichbar?
Ehrlich gesagt, glaube ich, waren wir so krass auf uns selbst fokussiert, dass wir das gar nicht so mitbekommen haben. Und dann muss man dazu sagen, dass wir irgendwie, also vor jedem Spiel unser Warm-up geändert haben und dass dann so viel Aufmerksamkeit darauf ging, dass wir dann gar nicht so wirklich gemerkt haben, okay, da sitzt jetzt gar keiner bei den Zuschauern oder so. Also es war jetzt, wir haben uns echt viel auf uns selbst fokussiert.
Ja. Ich glaube, es war auch ein Teil, ein Thema der Organisation, dass da so wenig Zuschauer und Zuschauerinnen waren. Also der Ticketverkauf ist erst anderthalb Monate vorher gestartet. Ich weiß nicht, wie viel Werbung die im Land gemacht haben. Also
ich habe auch gehört, die haben dann irgendwie nochmal die Ticketpreise erhöht, kurioserweise, was dann überhaupt so gar nicht verständlich ist.
Eigentlich waren sie gar nicht so teuer. Also natürlich angemessen, so, aber jetzt nicht so irgendwie 150 Euro für Kategorie 1 oder so, wie man es jetzt bei der WM der Herren dann irgendwann aufruft, wo es auch wieder übertrieben ist. Aber na gut, wir werden es hoffentlich in 2026 hier in Deutschland bei der WM, bei der Heim-WM besser schaffen. Da müssen wir dann zeigen, dass wir das besser schaffen. Nach dem Spiel gegen Slowenien war dann war ein Ruhetag immerhin. Also nach zwei Spieltagen kann man sich auch mal ausruhen. Ihr habt wahrscheinlich eben oft viel die Zeit genutzt in der Stadt unterwegs mit Freunden oder was hast du gemacht? Freunde, Familie, Team?
Ja, genau, Freunde, Familie. Wir hatten einmal am Tag Training und dann den Rest des Tages frei. Und dann war in der Stadt so ein Fest oder so. Da waren dann 100 Millionen Leute. Dann hat man sich da so ein bisschen drunter gemischt, bisschen die Zeit mit Familie verbracht, abends essen gegangen. Und dann entspannt sich als Team wieder zusammengefunden am Abend im Hotel.
Ja. Ich meine, das hat Lisa ja grundsätzlich auch nochmal herausgehoben, auch jetzt in den Interviews hier und woanders gesagt, dass diese Teamchemie auch deswegen für sie auch so besonders war, dass ihr nicht nur auf dem Feld oder im Training eine Einheit wart, sondern auch in dieser Freizeit. Also ich meine, klar, man kann nicht nur hundertprozentig mit sich zusammenhängen und wenn die Familie mal da ist, muss man ja auch mal kurz einen Fokus woanders hinlegen, aber grundsätzlich eigentlich auch fast immer zusammen was gemacht habt. Ne? Hast du es auch so empfunden?
Ja, und es war, also wenn man so lange zusammen ist, mit so wenig Pause, ist es schon bemerkenswert, wie gut wir miteinander klargekommen sind und wie gerne wir uns einfach mögen als Personen. Ne? Also es ist ja auf dem Feld immer was anderes, aber als so abseits vom Feld, wie was für entspannte Persönlichkeiten wir im Team haben und dass wir irgendwie alle ja zusammen Spaß haben, ne? Also und ich glaube, das überträgt sich ja dann auch aufs Feld. Und ich glaube, das hat man total gesehen, wenn man dann irgendwie nach 4 Wochen, wenn man nur aufeinander sitzt, dann abends immer noch zusammen sitzt und Karten spielt. Es ist schon, also es ist schon echt bemerkenswert. Da war ich echt überrascht und es hat einfach richtig viel Spaß gemacht mit den Mädels.
Ich meine, es war ja auch das Physiozimmer, die Recovery Lounge, wo Jules und Ernest, die beiden Götter der Physiotherapie und Athletik, da ihr Ding gemacht haben, da war ja auch immer was los. Ne? Da lag nicht nur eine von euch auf der Liege und wurde behandelt, sondern da saß dann noch eine drüben in den Recovery Boots. Unten auf dem Boden saßen irgendwie noch zwei, drei, die dieses ominöse Flügelschlagspiel gespielt haben, von dem ich immer noch nicht verstanden habe, was der Sinn dahinter ist. Aber also ist das, also kennst du das auch so aus anderen Teams oder aus den Teams, bei denen du teil warst?
Ich muss sagen, als wir damals U18 Europameister geworden sind, war es ähnlich. Also wir haben viel, viel Zeit zusammen verbracht und sind einfach so zu einer Einheit zusammengewachsen. Und es ist ja jetzt auch passiert. Und an dem Zeit, also zu dem Punkt erstmal Shoutout an Jules und Ernest. Die sind so krass gewesen, dieses Turnier. Die haben so viel Energie gebracht. So viel positive Energie und so viel Spaß auch in die Sache reingebracht. Also ich weiß, da irgendwie am zweiten oder dritten Tag oder so bist du, Lukas, mit so Bildern von uns in die Recovery Lounge gekommen und dann haben wir erstmal so ein paar Teambilder aufgehängt und irgendwie, dass wir so einfach so eine entspannte Atmosphäre schaffen, so einen Wohlfühlraum einfach. Und das hat sich dann echt durchs Turnier so entwickelt, so wenn du irgendwie mal schlecht drauf bist oder jetzt gar keinen Bock hast oder keine Ahnung, dann gehst du einfach in diese Recovery Lounge und dann macht Jules dir so einen Shake und Ernest behandelt dich und keine Ahnung. Also es ist echt mega gewesen. Ohne die zwei wäre das niemals so möglich gewesen. Und die zwei sind echt mega.
Die werden zu Tränen gerührt sein, wenn sie das hier hören.
Schön. Wenn wir da gleich nachher schicken, wenn die Folge raus ist. Ich meine, das beweist ja auch nochmal diesen Satz, der nicht nur eine Plattitüde ist, sondern es muss wirklich ein Team sein und ein Team wachsen für so einen Erfolg, egal wie. Außer man hat jetzt irgendwie so viel Geld, dass man sich so gute individuelle Spielerinnen oder Spieler zusammen kaufen kann, die dann so wirken. Aber ne, also dass wenn das funktioniert, wenn dieser Funke da ist und das Team so zusammengewachsen ist, dann kann man viel erreichen. Das ist, glaube ich, wirklich so. Und man merkt es umgekehrt, wenn das nicht funktioniert, sieht man auch wahrscheinlich, da wird es schwierig werden.
Deswegen sagt auch der Bundestrainer der Herren, Gordy Herbert, bei jeder Pressekonferenz sagt er, ja, ich werde nicht die 12 besten Spieler nominieren, sondern ich werde das beste Team nominieren. Also das ist auch ein Satz, der Gordys Lippen gerne mal verlässt, aber da ist halt auch was dran. Ja, gestern auch wieder, genau. Nach dem Day, nach dem Off-Day oder dem halben Off-Day am Samstag ging es am Sonntag in das Spiel um Platz 2. GB, Great Britain, stand auf dem Plan. Es war wieder so ein Fotofinish. Es war wieder ein hochdramatisches Spiel über die Turnover am Schluss. Ich glaube, die haben alles übertroffen. Ich dachte wirklich am Ende dieser letzten paar Minuten dieses Spiels so fünfmal, ey, das geben wir ab. So, jetzt ist es abgegeben. Trotzdem habt ihr dieses Ding irgendwie gewonnen und am Ende einen Platz 2 belegt, der, sprechen wir gleich noch drüber, auch relativ wichtig war, dass es Platz 2 wurde, glaube ich. Einfach nochmal, war das vielleicht auch so ein bisschen das Glück des Tüchtigen, das euch diesen Sieg beschert hat?
Ja, also dieses Spiel, das war krass, ne? Also ich glaube, dass man gemerkt hat, dass wir einfach ein sehr unerfahrenes Team sind. Gerade in so Situationen, wo es so knapp ist. Aber ich habe dann auch gesagt, solche Spiele bereiten einen halt vor, dann auf wichtige Do-or-Die-Spiele, wenn es dann auch knapp wird. Ne? Und wir haben da Erfahrung gesammelt und wir haben ganz viele doofe Fehler gemacht da zum Schluss. Aber auch wirklich dann doch so viel Ruhe bewahrt zum Schluss, dass wir das Ding dann geholt haben. Und es war so ein Sieg. Ich meine, das mussten wir nicht gewinnen. Also wir sind da wieder mit eigentlich wenig Druck reingegangen, aber das war so ein Sieg, der war extrem wichtig für uns, gar nicht so wegen Platzierungen dann auch, aber auch einfach zu zeigen, wir können einfach wichtige Spiele hier gewinnen. Ne? Also wir sind nicht nur hier da, um irgendwie Vorletzten oder Letzten zu schlagen, so wie Slowenien dann am Ende rausgefallen ist, sondern wir sind einfach hier, um zu gewinnen und nicht einfach, um hier zu spielen. Und das war einfach super wichtig, das für uns selbst und halt auch für die Welt außerhalb jetzt von Slowenien, das einfach zu zeigen.
Ich meine, der Wahnsinn hat in der Überkreuzgruppe ja dann auch kein Ende gefunden. Es war eigentlich so, dass für uns, also in unserem Team und wahrscheinlich bei euch auch, war die ganze Zeit die Frage, ja, wird es jetzt Ungarn oder wird es jetzt die Türkei im nächsten Spiel? Und plötzlich schlägt halt Ungarn Serbien an diesem Sonntag. Dann verlieren die Türken, ich glaube, die haben alles verloren, ne? Ich glaube, sie haben jedes
Spiel. Eins
haben sie gewonnen. Auf jeden Fall haben sie das entscheidende Spiel, was bei denen quasi um Platz 3 war, gegen die Slowakei verloren, die, glaube ich, bei uns so gar nicht präsent war, aber dann eben die Türkin geschlagen hat. Und also, ja, was ging dir durch den Kopf, als dann feststand, ey, wir haben jetzt dieses Play-in-Game gegen die Slowakei?
Also, erstmal haben wir diese Spiele angeguckt von der anderen Gruppe zusammen in der Recovery Lounge.
Natürlich.
Und dann haben wir so eine Spezialistin im Team, Jenny Crowder, die kennt sich aus, die weiß, wie das alles funktioniert mit den Punkten und keine Ahnung. Also wenn wir irgendwas wissen wollen, immer zu Jenny Crowder.
Das und Juristin, dann
Technical Delegate.
Ja, Svenny und ich, wir haben dann so überlegt, okay, was muss denn jetzt passieren? Und wir waren so ein bisschen nervös. Und dann ist Svenny nämlich zu Jenny gegangen, hat sie so alles aufgezählt und dann war so, und wenn jetzt irgendwie die Slowakei gewinnt, dann würden wir halt gegen die Slowakei spielen. Und wir so, ja, okay, komm, als ob das passiert, ne? Und dann ist das passiert. Und wir waren so, boah. Also, man darf auch mal ein bisschen Glück haben, ne? Ich meine, das heißt, also, die Slowakei hat trotzdem gegen die Türkei gewonnen, ne? Die sind ein gutes Team gewesen. Aber das ist natürlich ein Team, was uns sehr, 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 sehr gelegen hat. Also, gerade auf der großen Position waren die schwach besetzt. Und wir natürlich super mit unseren Wegs, mit Marie, Sunny, Louis, da waren wir eigentlich schon klar. Und wir hatten ja danach nochmal einen freien Tag und wir hatten alle richtig, also wir wollten einfach loslegen. Wir hatten richtig Bock, weil wir einfach auch gewusst hatten, okay, wir können die schlagen. Und deswegen war es einfach totale Vorfreude. Und dann endlich dieses Spiel zu spielen und das dann zu gewinnen, ja, ach, keine Ahnung, kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich so dran denke.
Ja, zumal es ja auch ungefährdeterer Sieg war, sozusagen, und auch mal ein bisschen nicht so eine Last-Minute-Entscheidung, sondern auch mal Luft fühlen ist jetzt das falsche Wort, aber auch mal ein bisschen entspannt aus dem Spiel rausgehen, weil man dann auch schnell wusste, nicht schnell wusste, aber am Ende auch wusste, okay, das klappt jetzt und wir gehen ins Viertelfinale und das dann nochmal mehr genießen konnte. Ne?
Also wenn man ehrlich ist, ich habe irgendwie nach 5 Minuten dieses Spiel das Gefühl gehabt, okay, da müssten sie jetzt schon ihre Turnover irgendwie potenzieren, so, um das noch herzu. Also es war schon so, finde ich, hat man den Eindruck bekommen, ihr habt dieses Spiel unter Kontrolle und da müsste noch einiges passieren. So war mein Eindruck. Ja.
Da haben wahrscheinlich dann schon einige gedacht, die Deutschen sind eine Turniermannschaft. War das dann auch für euch so der Punkt, an dem ihr bewiesen habt oder gemerkt habt, jetzt sind wir auf diesem Level angekommen, wir haben es jetzt geschafft, auch ins Viertelfinale, du hast dein persönliches Ziel, was du dir gesteckt hattest, erreicht, das Viertelfinale kommt?
Ja, es war natürlich unglaublich. Wir sind da auf einem Hoch geschwommen. Wir hatten einfach so, wir waren, also ich war richtig stolz auf das Team. Da hat keiner mit gerechnet. Alle haben gesagt, ja, okay, schauen wir mal, ob sie aus der Gruppe rauskommen und dann einfach gezeigt, was wir können. Ne? Und noch nicht mal, also wir haben noch nicht mal, ich glaube, wir haben nicht ein Spiel gespielt in diesem Turnier, wo wir gezeigt haben, was wir wirklich können. Also wir irgendwie, ja, an unser Potenzial gekommen sind. Aber das Slowakei-Spiel, das war schon näher dran. Das hat auch einfach richtig Spaß gemacht auf dem Feld. Ne? Also wenn du dann merkst, wenn du aufs Feld kommst und einfach auch mal, also ich meine, ich bin ja eine sehr ruhige Spielerin auf dem Feld. Also ich zeige selten Emotionen, aber da hat es einfach richtig Spaß gemacht. Dann lacht man mal hier oder keine Ahnung. Das war einfach ein richtig cooles Spiel. Und wie du sagst, also wir hatten irgendwie von Anfang an das Gefühl, wir sind da, wir kontrollieren das und so war es dann am Ende auch, deswegen perfekt.
Es war ein Feel-Good-Spiel. Ne? Ich glaube, es war auch das, wo Marie die 26 gemacht hat, Career High im DBB-Trikot quasi. Man hat das schon gemerkt. Und Marie ist ja auch jemand, glaube ich, die in so Drucksituationen, und das hat man an anderen Stellen auch mal gemerkt, wo sie dann zu kämpfen hat mit sich. Ich glaube, was war das für ein Spiel, wo sie am Ende wo sie am Ende übernommen hat, wo sie das Spiel über eigentlich gar nicht so viel gescored hat. Ich glaube, es war das Great Britain Spiel, wo sie am Ende in der Crunch Time irgendwie 10 Punkte macht und uns das Spiel dann noch gewinnt.
Ja.
Da hat sie auch danach zu mir gesagt, ja, ich war kurz davor, aber ich habe mich dann zusammengerissen und dann lief es. Und das war, glaube ich, für sie auch so ein Feel-Good-Game, ne? Das Slowakei-Spiel.
Ja, voll. Und es war auch super wichtig für uns, dass sie, weil wir wissen ja alle, was sie können, was sie kann. Ja. Ne? Und dass sie das endlich mal gezeigt hat, dass sie dominiert hat in der Zone. Das war, glaube ich, super wichtig für sie natürlich, aber für uns auch. Ne? Also ich habe mich richtig gefreut auch für sie, dass sie so einen guten Tag gehabt hat.
War dann nach dem Spiel eigentlich euch auch schon klar, okay, jetzt ist die Olympia-Quali-Möglichkeit gar nicht mehr so weit weg. Also, weil hier in Hagen in der Geschäftsstelle kam dann bei uns immer die Rechenreihe auf und dann hat Jochen Buschke, der ja hier auch euer Team mit koordiniert hat, mal so gesagt, so ja, und jetzt ist dann eigentlich Finale hin oder her, so, und ne, danach bist du ja noch weiter, du spielst auf jeden Fall noch weiter und dann das Spiel noch gewinnen und dann bist du da ganz nah dran und so. Habt ihr da schon drüber nachgedacht vor dem Viertelfinale gegen Spanien oder ist das danach erst so
eingeschlossen? Also ich sag mal, ja. Ich wusste das die ganze Zeit und es war immer in meinem Hinterkopf und ich bin ja sehr ambitioniert, was so Ziele angeht. Und ich habe also die ganze Zeit dran gedacht, okay, wir müssen nur aus diesem Achtelfinale raus und dann, ne, dann ist alles möglich. Und ich glaube, vielen Spielerinnen war das gar nicht bewusst, dass das im Raum steht. Ne? Also als wir dann da kurz irgendwie im Bus drüber geredet haben, dann kamen plötzlich Spieler, ah echt? So kann man sich da für das Olympische Pre-Qualifier-Tournament irgendwie qualifizieren? Und wir so, ja. Und dann mussten wir erstmal klären, okay, was müssen wir denn jetzt machen? Okay, Frankreich muss irgendwie unter die ersten 5 etc. Dann haben wir das so ein bisschen ausgerechnet und dann war das einfach so ein realistisches Ziel. Also das muss man sich mal vorstellen, von einem Team, das aus der Gruppe raus wollte, zu einem realistischen Ziel, dass man es zu diesem Turnier schafft. Es ist ja unglaublich und ich glaube, man hat dann richtig gemerkt, wie sehr wir das wollten.
Das ist in der Chronologie später, ja, dann kommen wir gleich noch drauf zu, wie es dann wirklich auch passiert ist und ihr dieses Ziel erreicht habt. Dazwischen eben noch dieses Spanien-Spiel. Klar, kann man jetzt groß drüber sprechen. Es war nicht erfolgreich, sagen wir mal so. Man hat gemerkt, da liegen doch noch mal ein paar Welten zwischen. Ich meine, du kanntest gut auch ein paar Gegnerinnen natürlich aus der Liga. So war jetzt vielleicht auch nicht der Sieg, den man ja eingeplant hätte oder so. Ich meine, es ist vielleicht auch ein bisschen los Pech, dass dann direkt der der gut Vize-Europameisterin sind es am Ende geworden, aber dass die auch dann da im Viertelfinale da sind, hätte Ungarn wäre, ich weiß gar nicht, ob die möglich gewesen wären.
Ja, aber also zu dem Zeitpunkt ist eh kein Fallobst mehr da.
Genau, ne, das ist also insofern ist dann halt ein starker Gegner. Vielleicht so ein kleiner Dämpfer oder auch nicht, also wie schwer war es für dich dann diese Niederlage, die ja doch relativ deutlich war, zu verarbeiten?
Extrem schwer. Okay. Weil, hab da auch mit Marie drüber geredet, ja, gegen Spanien, das ist schon, das war schon ein bisschen persönlich für uns, ja, ne? Ja, also, ja. Und dann, die Spanier sind nicht doof. Also die wussten dann genau, wie sie Marie und mich stoppen. Ja. Also auf mich haben sie dann irgendwie Casas, das Defense-Tier angesetzt, so einen kleinen 1,60 Guard, der die ganze Zeit auf mich rumhuselt, das war richtig unangenehm. Mhm. Hab ja auch, ich glaube, ich habe vielleicht dreimal auf die Anlage geworfen. Es war einfach übertrieben schwer, gegen die klarzukommen. Und dann Marie auch irgendwie super körperlich und physisch gespielt. Und ja, und dann den Rest halt auch einfach runterverteidigt. Ne? Also die Spanier, die verteidigen so gut. Und dann in der Offense, die spielen schon so lang zusammen, sehr dynamisch. Die haben exzellente Spielerinnen, die auf Euroleague-Niveau spielen. Ne? Mhm. Und ich war dann aber eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil wir nicht so viel Fight gezeigt haben auf dem Feld. Also wir haben uns das wegnehmen lassen. Ne? Also wir haben, es ging gar nicht so drum, ob wir das jetzt verlieren oder nicht, sondern einfach wie so die Art und Weise. Und ich glaube, dass ganz viele Leute aus dem Team vielleicht ein bisschen überfordert waren mit der Qualität der Spanier und was da ja auf uns zukommt, ne? Und was, mit was wir da ja, einfach umgehen mussten. Aber daran merkt man halt, okay, wir sind auf einem guten Weg, aber so also Top-Team, das ist schon nochmal was anderes.
Nimmt man dann trotzdem eine Erfahrung mit aus diesem Spiel? Also das ist jetzt für die Zukunft, fürs Olympia-Quali-Turnier, für die WM, was da so kommt, dass man auch weiß, da in so ein Spiel, wo natürlich jemand so viel mehr favorisiert ist, kann ich vielleicht anders rangehen nächstes Mal, bereite ich mich anders drauf vor?
Ja, würde ich gar nicht so sagen. Ich würde eher sagen, dass wir uns von so einem Spiel nicht so, also von so Gegnern nicht so beeinflussen lassen können. Ich glaube, das haben wir ein bisschen gelernt, dass wir einfach bei uns bleiben müssen und nicht einen anderen Spielstil von dem Gegner irgendwie unseren Spielstil beeinflussen lassen. Ich glaube, das ist das, was wir aus dem Spiel mit rausgenommen haben. Und das ist natürlich wichtig für die Zukunft. Und vor allem, wenn man dann nochmal gegen so einen Gegner spielt, in einer Situation jetzt wie in diesem Olympic Qualifier Tournament, dass man dann weiß, okay, wir haben schon mal gegen so ein krasses Team gespielt, zwar verloren, aber wir haben eine Lehre draus gezogen, so.
Ich finde es sehr spannend und auch eigentlich sehr schön, dass du das so sagst und so zugeben kannst, dass es sich wirklich sehr gefuchst hat, dieses Spiel. Weil also für dich war es halt persönlich, wegen dieser Spanien-Connection natürlich, aber auch, weil du sagst, ihr habt keinen Fight aufs Parkett gebracht oder zu wenig, du hättest dir mehr gewünscht. Weil ich glaube, in der wenn man das von außen wahrnimmt, gerade wenn ich auch so Kommentare dann lese auf Social, wird oft gesagt, ja, die waren ja eh favorisiert und da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass man dieses Spiel verloren hat. Spanien ist halt nochmal irgendwie 7 Jahre voraus in der Entwicklung. Aber ich glaube, wenn Leute sowas schreiben, vergessen sie halt oft, dass ihr halt einfach Competitor sind und damit, also du bist eine der, glaube ich, stursten Competitors, die ich kennengelernt habe, ohne das jetzt irgendwie negativ zu konnotieren. Ich glaube, du weißt, wie ich es meine. Ich glaube, da vergisst man oftmals, dass man, es ist egal, ob das jetzt Spanien ist oder Brasilien oder Polen, ich will das Spiel gewinnen. So. Und ich meine, ja, ihr wart zum Zeitpunkt in dem Turnier, wo du sagst, es ist halt alles möglich, es ist ein Spiel. So.
Toll, voll. Und dann, also, wer verliert denn gerne? Ne? Sorry, aber also ich zum Beispiel kann gar nicht verlieren.
Ja.
Und dann will man ja, wir sind ja als kompletter Underdog da reingegangen und dann will man einfach so große Teams auch ärgern. Man will, es geht ja vielleicht gar nicht darum, die dann zum Schlagen, aber zu ärgern und zu sagen, hey, hallo, wir sind hier, wir sind gut. So, vielleicht sind wir nicht perfekt, aber wir wollen dahin, wo ihr seid. Und ich glaube, das hat halt so ein bisschen gefehlt in dem Spiel.
Ja. Audiokommentar, man sieht wirklich, wie dich das noch fuchst. Ja. So an der Grimasse, an der Körperhaltung, man sieht es, dass das noch...
Jetzt haben wir doch irgendwie wahrscheinlich viel länger über das Spanien-Spiel gesprochen, als wir wollten. Deswegen kommen wir jetzt zum Tschechien-Spiel, Leonie. Und das war ein Spiel, wo mir verschiedenste Leute von außerhalb, auch von immer innerhalb des Teams und von ganz woanders irgendwie gesagt haben, das haben sie noch nie erlebt. Sei es in der Arena, wo die es bezeugt haben, noch irgendwie im Stream, die es da verfolgt haben, aus Deutschland oder sonst woher. Das war eine wahnsinnige Achterbahnfahrt, die nicht zu vergleichen war mit dem Ausmaß oder mit der Knappheit der Spiele, wie es vorher schon der Fall gewesen ist. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie wie crazy das alles war, Slowenien-Spiel und Great Britain-Spiel. Aber dieses Spiel war wirklich also komplett irre. Wir gehen direkt mal an dieses, weil das interessiert mich einfach und ich kann mir deine Antwort schon fast vorstellen, aber diese 0,4 Sekunden sind auf der Uhr, ihr geht aufs Feld, gut, die Tschechen haben dann nochmal diese Auszeit genommen, egal, du gehst aufs Feld und was, also blöde Frage, was geht dir durch den Kopf?
Erstmal muss ich sagen, dass ich überrascht war, weil ich super ruhig war. Also ich war so total gefasst. Ich war jetzt, okay, kriegen wir hin. So. Und dann habe ich visualisiert und habe das halt vor meinem Auge gesehen, wie dieser Ball durchs Netz fällt. Und gar nicht so, dass der Wurf jetzt von mir kommt, sondern dass der einfach in der Zeit durchs Netz fällt. Und ja, keine Ahnung, kann man jetzt diskutieren, was die Tschechen da jetzt, ob die jetzt mitgehört haben in der Auszeit oder nicht, keine Ahnung, dass dann letztendlich Sunny mir diese Leute da vor mir aus dem Weg räumt mit ihrem Curl und dass ich dann so frei zu so einem Wurf komme, hätte ich nicht gedacht. Und dann war ja noch so geil, weil ich war dann in der Auszeit noch, 0,4 Sekunden, ich habe das dann nochmal gesagt, weil ich dachte, okay, Leute haben vielleicht nicht so die Erfahrungen damit und keine Ahnung, die Trainerin hat es nicht gesagt, deswegen habe ich in der Auszeit gesagt, Leute, 0,4 ist ein Tip-In, ne? Also nicht irgendwie, keine Ahnung, Füße setzen und werfen, sondern das muss in der Luft passieren. Und frag mich nochmal, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ich bin irgendwie einfach abgesprungen und dann irgendwie ans Brett, weil ich dachte, mit Brett ist die Wahrscheinlichkeit höher in dem Winkel. Und dass der dann reingefallen ist, war natürlich schon überraschend.
Du bist ja quasi auch hinter Sunny hergecurlt, so auf Richtung Baseline. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, bist du abgesprungen, hast den Ball im Sprung quasi und der Pass von Svenny war also on point. Ja, ich hatte jetzt fast geflucht, aber wir sind nicht explicit hier. Der war so on point, dass er einfach, der war in deiner Pocket, du hast aber direkt abgedrückt, diesen Tip-In, es war ein Tip-In-Jumper, Fallaway, Fadeaway übers Brett, irgendwas. Also ja, so hat der Wurf für mich aus meiner Sicht ausgesehen und es war komplett irre. Also ich kann mich an keinen, also das habe ich noch nie in Persona noch überhaupt nie miterlebt. Es war komplett irre.
Ja.
Und dann, aber ich kann mich noch so an diesen Moment erinnern, weil ich war ja dann doch relativ frei, ne? Und dann, Svenny, die hat ja schon den Ball länger in der Hand gehabt, ne? Die hat halt auf eine Option geguckt und sie wusste, okay, ich komme da als letzte Option rumgecurlt. Und die hat mich angeguckt mit solchen Augen, so richtig angespannt und so. Also ich weiß nicht, es war so ein Moment, den habe ich noch, die Sekunde, bevor ich diesen Ball losgelassen habe, ich noch im Kopf, Svenny so richtig in Panik, so, wo passe ich jetzt den Ball hin? Und dann passt sie mir den perfekten Pass, der dann, wie du sagst, halt in meiner Pocket war und der dann einfach nur noch hoch musste. Es war schon so ein, also ich glaube, das werde ich nicht vergessen in meiner Karriere.
Ich bitte dich. Also
gibt auch genug Videos davon.
Es gibt genug Videos davon und ich glaube, das war einer der ikonischen Würfe des deutschen Basketballs. Und da brauchen wir gar nicht irgendwie Männer und Frauen auseinanderhalten. Das ist einfach Period. So, ich kann mich an den Maxi Kleber Tip-In erinnern. Ja, aber der hatte halt auch bei weitem nicht so eine Tragweite. Weißt du, ja. Das war eine WM-Quali, wo, glaube ich, jedes Spiel gewonnen wurde. So.
Ja, und es war dann die WM-Quali fest, aber so,
ja.
Die hätten sie wahrscheinlich
ja,
auch so
okay.
gemacht.
Ja, okay, also auch schon ein heftiger
wichtig,
Wurf
war
auf
schon
jeden
wichtig,
Fall.
Aber
hier geht es halt um was Historisches, was auch noch niemals irgendwie erreicht wurde.
Ja.
Hut ab.
Ja, ich meine, die Dramatik der Lage war ja auch, dass diese Uhr nochmal auf 0,4 zurückgesetzt wurde. Ich meine, eigentlich haben die Gegnerin schon gejubelt gehabt und ich weiß nicht, ob du kurz überhaupt diese Zeit für eine Enttäuschung hattest oder nicht, oder ob es sowieso schon klar war, okay, die Pfeifen, da gibt es nochmal Zeit für uns.
Ja, ich war mir sicher, also in dem Moment, als dann auch diese Tschechin vor mir auf dem Boden lag und schon halb am Heulen war, so, jetzt wart mal ab.
Ja.
Also nicht so früh freuen.
Ja. Also ich saß ja auch da an der Baseline und habe auch relativ schnell gesehen, dass es, also ich habe gesehen, die Tschechin war zuletzt dran und ja, da muss auch noch irgendwie eine Sekunde oder irgendwas, ein Bruchteil muss irgendwie auf der Uhr sein. Deswegen habe ich mir auch da nicht so einen Kopf gemacht, dass es noch irgendwie weitergeht. Also dass es diese Chance zumindest noch gibt. Allerdings gucken, also das war ja auch eigentlich ein Skandal. Dann schauen die im Review, okay, wer hat den Ball zuletzt berührt? Okay, wie viel Uhr ist noch auf der Zeit? Es ist alles eindeutig. Die Schiedsrichterin kommt zurück aufs Feld und zeigt an, Ballbesitz Tschechien. Ich denke mir, was zur Hölle?
Die wurde ja dann sofort korrigiert.
Ja, die hat auch, also ich meine, die hat das gemacht vor der tschechischen Bank. Wo im Hintergrund, da waren auch ein paar tschechische Fans, die hätten sich jetzt irgendwie nicht davor gesträubt zu fluchen hier. Ja. Die waren hocherregt. Also, was dachtest du denn da bitte?
ja, ich war in dem Moment einfach so, nee, ist jetzt nicht ernst. Ja. Ist jetzt nicht ernst. So, ne? Und dann hat sie es ja wieder zurückgenommen und Svenis Reaktion war die geilste. Wir waren dann ja so als Huddle auf dem Spielfeld und sie hat dann in die falsche Richtung gezeigt und wir so, und dann eine Sekunde später in die andere Richtung und dann Svenny, wir gehen so zur Bank, weil Auszeit oder keine Ahnung. Und dann Svenny so, was bist du denn für eine Dove? So, und ich wollte schon, ne, du hast es jetzt gerade richtig Stress gemacht. Was soll das denn? Was machst du denn hier, wenn du nicht mal in die richtige Richtung zeigen kannst? So. Ja. Ich meine, die war natürlich wahrscheinlich auch nervös.
Ja, ja.
Das ist natürlich jetzt keine Ausrede, ne? Aber es war richtig geil in dem Moment. Svenny sich richtig aufgeregt, was das für eine Bühne. Also, ja, auch kein Schimpfwort an den Mund, aber ja. Das war witzig.
Vielleicht noch eine letzte Frage zu dieser Auszeit, was mich jetzt interessieren würde. Hat denn Lisa in der zweiten Auszeit dann nochmal was anderes aufgezeichnet oder hat sie einfach gesagt, nein, wir machen es trotzdem genauso? Weil, also machen wir uns nichts vor, ziemlich sicher war das so, dass irgendwie, ist ja, also okay ist es nicht, aber wahrscheinlich haben die irgendwie über den Stream mitgekriegt, okay, da wurde das Play aufgezeichnet, wo euch auch die Mikrofonangel halt in der Auszeit, in dieser Auszeit drin hing, das war im International Feed drin, irgendjemand hat mitgeguckt, hat denen noch schnell zugehört, oder hat gesagt, nimm doch mal eine Auszeit, ich erzähle dir gleich, was da gesagt wurde. Habt ihr umgestellt? Also ich meine, das ist ja das, der Konter, den man auch machen kann dann.
Also wir haben selbst am Play jetzt nichts geändert, aber wir haben die Reihenfolge verändert. Also als erstes war der Plan, dass ich zuerst curle und dann Sunny hinterherkommt. Und dann haben wir in der zweiten Auszeit das geändert, dass Sunny zuerst und dann, ich glaube, die waren halt dann so eingeschossen, dass Sunny diesen Wurf kriegt, dass sie dann,
alle drauf,
ja. Und dann war der halt so frei für mich und das war eigentlich perfekt. Also im Nachhinein ist eigentlich schon krass. Also, dass das so funktioniert hat.
Ich finde es einfach nur mega, dass man diese 0,4 Sekunden einfach jetzt so ausbreiten kann. Und es gibt so viele Faktoren, wo man darüber sprechen kann.
Also meine Nachbarn haben mich dann auch wahrscheinlich für verrückt gehalten, weil ich da auch zu Hause einmal kurz ausgetickt bin. War's dann
laut. Aber ich muss auch sagen, dass klar, dieser Wurf, der wird jetzt halt so groß dargestellt und keine Ahnung, es war cool, dass der reingegangen ist, aber ich habe das auch schon gesagt, dass das hat für mich zwar schon mit dem Sieg zu tun, aber also es ist so viel passiert vor diesem Wurf und es ist so viel passiert in der Overtime, dass wir dann auch das gewonnen haben.
Kommen wir gleich
zu. Da muss man, glaube ich, diesen Wurf jetzt gar nicht so unbedingt so krass rausstellen, sondern einfach die Teamleistung, was wir da gemacht haben und wie wir uns von diesen aus dieser Overtime 0-6 da für Tschechien, wie wir uns da zurückgekämpft haben und das irgendwie hingekriegt haben. Also ich glaube, das sollte einfach auch mit dem Vordergrund stehen.
Hast du auf jeden Fall recht, gebe ich dir recht. Es ehrt dich sehr, dass du das so sagst und es ist auch nicht falsch oder so, aber du wirst, Leonie, nicht darum herumkommen, mit diesem Wurf auf deinen, ja, für den Rest deiner Karriere, für den Rest deines Lebens mit konnotiert zu werden und das ist auch richtig. Aber lass uns über die Overtime sprechen.
Das heißt aber nicht, dass du jetzt aufhören solltest, du kannst doch gerne so viel mehr machen, noch viel, viel mehr dazu hinzufügen. Vielleicht kommt noch ein besserer dazu.
Ja, let's see. In der Overtime, du hast schon ein bisschen angesprochen, es war auch wieder, also ihr seid dann mit 6 tief irgendwann mit 50 Sekunden vor Schluss und dann Auftritt Svenja Brunkhorst.
Ich kann nicht mehr. Also erstmal muss man sagen, dass wir nach diesen 0,4 Sekunden, wir waren voller Euphorie und wir waren alle happy und keine Ahnung und dann standen wir so vor dieser Overtime auf dem Feld zu fünft und wir waren so, okay, das ist unser Moment, das ist unsere Chance jetzt. So, wir haben eine zweite Chance gekriegt, so, wir müssen es jetzt nutzen, denn wir waren alle so richtig happy, dann geht diese Overtime los und wir waren so am Arsch, wir waren so fertig körperlich, wir kamen gar nicht klar, dann sind diese schnellen tschechischen Guards immer an unseren Großen immer vorbei und ach, keine Ahnung, oh, und dann waren wir einfach mit 0-6 hinten und ich dachte mir so, und dann war es, wie du sagst, 50 Sekunden vor Schluss und wir waren so, boah, na, das wird schwer jetzt, also, keine Ahnung, und dann kommt Sveni da, schießt diesen Dreier. Also Sveni hat das ganze Spiel nichts getroffen von draußen. Und dann war das ja so eine Situation, ich war ja da auch auf dem Flügel für einen Extrapass und ich war auch frei. Ne?
Komplett frei.
Und sie hat den Wurf genommen und im Nachhinein habe ich sie dann auch gefragt, Sveni, es war jetzt schon brave. So, ne? Und sie so, ja, dann hat sie so zum Spaß gesagt, irgendwie, ja, das kannst du nicht mal nur du auf die Highlights schaffen. So, ich wollte auch mal.
Wow.
Nee, war geil. Und dass sie den, also dass sie auch so doof ist und die dann dabei diesen Dreier fault. Also.
Ja, war richtig umgehauen. Also,
ja, das, also es wird klar, was da zusammengekommen ist, aber wenn wir über dein Play sprechen, dieses Play war auch einfach nur für die Geschichtsbücher, weil, wie du schon sagst, sie trifft vorher gar nichts. Du stehst nebendran komplett frei. Ich weiß nicht, wie viel Dreier du in dem Spiel getroffen hast, aber ich meine, das war halt ein komplett freier Wurf von dir gewesen. Im Endeffekt ist es jetzt völlig egal, weil sie das Ding macht.
Und noch wichtiger, weil sie gefoult wird und der Extrapunkt noch dazu
kommt,
der
aufwendig ist. Ne? Genau, was das Ganze nochmal in seinem Wahnsinn potenziert. Ja. irgendwie 153 Offensive-Rebounds später und zwei verworfene Freiwürfe von Marie später, stehst du daneben an der Linie. Mit der Chance, ich glaube, es war unentschieden, genau, es war unentschieden.
1,6 Sekunden.
1,6 Sekunden. Du machst den ersten, ihr seid mit einem vorne. Und jetzt bitte erklär mir, warum du diesen Freiwurf getroffen hast. Oder ist er, wolltest du verwerfen und er ist reingegangen?
Schweigen, überlegen.
Überlegen nicht, ne, ich weiß bloß. Also, ich habe diesen erstmal dieser eine Freiwurf, Sandy kam zu mir und meinte, okay, Leo, wir brauchen einen. Dann habe ich gesagt, okay. Der eine reingegangen und dann, das sieht man auf der Kamera nicht, das sieht man nur, wenn man in der Halle war.
Ich habe es gesehen, ich glaube, ich weiß, was du sagst, ja.
Ja, in diesem Moment drehe ich mich um, weil ich wollte den daneben werfen, natürlich, ne?
Ja.
Wäre auch dumm, wenn nicht.
Ja.
Und dann drehe ich mich um in dem Moment zu meiner Trainerin, wollte natürlich nochmal fragen, ist es okay, wenn ich den jetzt daneben werfe? Und ich ihr so gezeigt, soll ich den reinmachen, ne? Und sie so genickt. Ich so, habe mich nochmal gedreht, hat den Ball da schon in der Hand, ich so, reinmachen. Ja. Und dann sagt sie so, ja. Ja, okay, dann kann ich halt, dann dachte ich mir, okay, sie wird sich schon was dabei denken.
Ja.
Dann habe ich den halt reingemacht. Er ist dann auch so irgendwie komisch reingefallen.
Ja,
gedacht, oh, kann er eigentlich daneben gehen? Aber dann ist er reingegangen und dann hatten, ja, dann haben die halt noch diesen Dreier da zum Schluss geworfen. Ja. Und dann aber hat sie mir im Nachhinein erklärt, dass sie eigentlich auch wollte, dass ich den daneben mache, aber dass sie davor in der Situation Marie und Luisa gleichzeitig was gefragt haben und sie irgendwie so daneben war mit ihrem...
Ja.
Heißt auch nicht, dass sie dann einfach aus dem Affekt einfach genickt hat, aber das gar nicht so meinte.
Wow.
Und dann war ich so, na super.
Wow.
Ich meine, umgekehrt kann das ja auch, das nur eine Referenz nochmal zu diesem Spiel mit Maxi und Dennis damals, da haben die Finnen das auch versucht, daneben zu werfen und haben ihn so daneben geworfen, dass halt gar nicht Ringberührung war. Ich meine, das kann ja auch passieren, wenn man in so einem Moment das macht und dann ist auch der Einwurf auf der anderen Seite, ne? Weil die Uhr da nicht startet und Einwurf fürs gegnerische Team ist. Also dieses intentional daneben werfen ist auch nicht so einfach, wie man vielleicht mal denkt. Das kann auch daneben gehen.
Habe ich auch noch nie gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also habe ich noch nie mit Absicht daneben geworfen, so einen Freiwurf in so einer Situation. Deswegen, das ist auch so eine 50-50-Situation gewesen, ob das jetzt geklappt hat oder nicht.
Also ich hab auch gesehen, wie du dich umgedreht hast zu Lisa und wie ihr kommuniziert habt und du quasi nachgefragt hast, so darf ich ihn vorbeiwerfen, nach dem Motto. Mhm. Aber das verändert ja nochmal alles, dass sie eigentlich auch wollte, dass du ihn verwirfst, aber halt genickt hat, so aus einfach, weiß ich nicht, ja, Affekt, wie du schon sagst. Das ist ja, also nur hier, Leute, nur hier bekommt ihr diese Informationen. Überragend.
Am Ende hat es gereicht. Und wir haben gerade schon gesagt, ich meine, damit war dann klar, weil auch die Franzosen unter die Top 4 kommen, dass auch Platz 6 reicht für die Olympia-Quali. Quali, sozusagen, ist ja mal ein bisschen, also für die Qualifikation, für das Olympia-Qualifikationsturnier. Du hast vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass das für dich auch so ein verstecktes Ziel auch war, dass du schon auch dran gedacht hast, andere vielleicht ja eben nicht so, die es dann auch erst im Verlaufe der Viertelfinalqualifikation gemerkt haben, okay, das ist jetzt bald möglich, aber dass es dann wirklich soweit war und möglich war, das hat dich wahrscheinlich dann auch überwältigt und natürlich auch das ganze Team, ne?
Ja, es war ein unglaublicher Moment, also wenn ich mich da jetzt zurückerinnere, bin ich schon emotional schon wieder, dieser Moment, dass wir, ich weiß gar nicht, du hast so ein geiles Bild gemacht, Lukas, wo Svenny und ich uns so umarmen, die ganze Halle leer im Hintergrund und wir stehen dann nur so. Und boah, es war einfach so ein Moment, so, wo wir endlich mal sagen konnten, wir haben es geschafft.
Ja.
Wir haben es geschafft, so die, es ist ja nicht nur die Arbeit der letzten 6 Wochen, ne, sondern es geht so viel weiter zurück, wo wir uns so ein Ziel gesetzt haben und boah, also Olympia war noch nie so nah. Luisa und ich und Emmy, wir haben uns mal gesagt, ja, okay, 2028, so bis dahin, so, ne? Das ist so unser Ziel. Und plötzlich steht dieses Paris 2024 so knapp vor uns. Mhm. Und eigentlich, wenn man überlegt, nur einen Sieg entfernt, ne?
Ja. Je nach Konstellation dieser Gruppe, ja. Vielleicht sollten wir der Vollständigkeit.
Wir können gleich darauf eingehen. Aber ich wollte nur ganz kurz sagen, also man hat es auch ganz klar, ich meine, Svenja ist ja schon auch ein bisschen länger dabei. Bei ihr hat man es am deutlichsten gesehen, auch schon beim Gang in den Huddle hat sie umgehauen, das hat man sofort gesehen. Es war auch so ein Gänsehaut-Moment, wo ich dachte, okay, klar, da merkst du also auch, was das Ganze bedeutet an der Arbeit.
Svenja hat übrigens einen Signature-Move der emotionalen Überwältigung, habe ich festgestellt. Ich habe nämlich, als wir in Bosnien waren und diese Qualifikation für die EM damals geschafft haben, was ja auch eine hochemotionale Geschichte war im Nachhinein, also auch währenddessen, habe ich ein Foto von ihr gemacht, wie sie auf der Bank steht, also an der Bank steht und den Kopf auf der Bande ablegt. So, es ist ein ganz cooler Shot geworden, da ist mein Foto ganz cool geworden. Und ich habe eigentlich den gleichen Shot aus einer anderen Perspektive, auch von diesem Tschechien-Spiel. Und ich hätte ihn wahrscheinlich auch beim Slowenien-Spiel machen können, obwohl da war es natürlich nicht so eine Tragweite in dem Sinne. Aber ja, das ist ihr Signature-Move, vielleicht neben dem Four-Point-Play ist das ihr Signature-Move.
Ja. Olympia-Quali-Turnier, genau. 16 Teams spielen diese Qualifikation, dann im kommenden Februar, glaube ich, wenn ich richtig liege. Noch ist nicht klar, wo. Es gibt 4 Turniere, 4 Mannschaften und 12 fahren nach Paris, wobei man jetzt nochmal kurz einen
Frankreich und USA sind drin.
Frankreich und USA, also ich glaube, hundertprozentig ist es noch nicht von der FIBA entschieden, ob sie, aber es ist, also zumindest die Franzosen als Gastgeberin.
Lustigerweise ist heute das Board-Meeting, an dem die FIBA das bestätigt, wenn die FIBA natürlich jetzt sagt, okay, Frankreich, ihr müsst euch qualifizieren und wir sind doch nicht dabei, weil wir nur Sechster geworden sind, dann brechen hier
alle.
Das ist keine Option.
Das passiert ja gar nicht. Das geht ja erstmal ums Qualifikationsturnier. Also, dass du Platz. Der Witz ist ja, Frankreich und USA müssen dieses Qualifikationsturnier mitspielen. Trotzdem. Also, die spielen mit, aber außer Konkurrenz. Deswegen ist das im Zweifel außer Konkurrenz, weil sie direkt qualifiziert sind. Also, insofern ändert sich an der Konstellation nichts mehr. Diese beiden Teams werden also jeweils einer Gruppe zugelost. Werden sie in der Gruppe Gruppenerster? Dann geht der zweite, dritte halt zu Olympia. Werden sie Dritter, dann geht der Erste und Zweite plus sie jeweils und werden sie Vierter, dann geht halt nur der Erste und Zweite weiter, was aber eine Konstellation ist, die wahrscheinlich nicht vorkommen wird. Also es geht am Ende trotzdem aus jeder Gruppe die ersten drei weiter. Das heißt, die Chance, sich zu qualifizieren, liegt jetzt bei 75%. Hört sich gut an, oder? Also. Honigkuchenpferd, sehe ich da.
Ja, habe ich Bock drauf. Könnten wir eigentlich jetzt nächste Woche schon spielen.
Glaube ich. Daher ganz spannend, wenn ich da noch kurz einhaken darf. Also ich meine, jetzt hat Satou es auch mehrfach relativ deutlich gesagt, dass sie dabei sein will bei dem Turnier. Niara auch. Ist das ein wichtiger Faktor dann vielleicht auch, um nochmal so höhere Teams zu schlagen? Ich meine, die hat jetzt bei der EM nicht gefehlt, sagen wir mal so, sondern ihr habt es, wie ich ja, sehr gut ohne das geschafft, aber es ist ja noch eine wichtige Spielerin, die für Olympia auch dazukommen könnte.
Ja, natürlich ist Satou eine gute Spielerin, aber sie war die letzten 4 Jahre nicht Teil der Nationalmannschaft aus ihren persönlichen Gründen. Und wir sind als Team so krass zusammengewachsen, dass es schwierig ist, sich jetzt gerade vorzustellen, wie das wäre, wenn Satou dabei wäre.
Ja.
Also basketballerisch, abseits vom Feld, ist schwierig zu sagen, ne? Also es ist dann letztendlich ihre und dann auch die Entscheidung vom Coach.
Ja.
Es wird passieren, was passieren wird, aber es ist jetzt gerade einfach schwer zu sagen, weil dieser Teamerfolg, wie wir das gemacht haben als Team, steht einfach für mich im Vordergrund. Also da kommt nichts ran, absolut nichts. Und das ist egal, ob sie eine gute deutsche Basketballspielerin ist oder nicht. Also sie war nicht dabei und wir haben es trotzdem geschafft, das Ziel erreicht und das steht im Vordergrund.
Nervt es dann gerade eher, dass solche Fragen auch kommen, wahrscheinlich jetzt nicht nur von mir jetzt gerade, sondern auch viel drumherum wahrscheinlich. Ne?
Also ich würde sagen, ich nicht nerven, aber ich werde viel gefragt. Also pro Interview ist da bestimmt immer eine Frage dabei, ja, und warum ist Satou jetzt nicht dabei oder wird sie dabei sein? Keine Ahnung, weiß ich nichts von. Ist nicht meine Entscheidung, ob sie spielt oder nicht. Kann ich nichts zu sagen. Deswegen steht für mich der Teamerfolg im Vordergrund.
Ja.
Um dieses EM-Ding jetzt nochmal abzuschließen, du hast es, glaube ich, auch schon so ein bisschen, was heißt glaube ich, du hast es so ein bisschen schon gesagt. Was glaubst du, war der entscheidende Faktor für euren Teamerfolg?
Das ist jetzt eine Frage, ne? Jetzt sie bis zum Schluss aufgehoben.
Ganz genau. Jetzt ist es mal warm.
Ja, ich glaube, dass wir die Persönlichkeiten im Team haben, die zu Erfolg führen. Wir haben Leute im Team, die kein Problem haben, damit zurückzustecken, wenn andere 30, 40 Minuten spielen. Wir haben Leute im Team, die zu 100% supporten. Wir haben Leute im Team, die gewinnen wollen, die competitive sind, die Leadership mitbringen. Ich glaube, wir haben einfach alles bei uns im Team, ne? Und wie schon vorher gesagt, wir haben extrem gute Teamchemie abseits vom Feld, aber was man auch sagen muss, ist, dass wir innerhalb dieser kurzen Zeit so eng mit dem Coaching-Staff zusammengewachsen sind, dass wir einfach so eine krasse Vertrauensbasis hatten mit denen und wirklich, dass wir so viel Sicherheit von denen gekriegt haben. Und wie man dann, ich war, Lukas, du warst bei dem letzten Team-Meeting dabei, wie man dann auch erfahren hat, dass die Coaches das einfach auch so genossen haben. Und wir haben einfach so viel Spaß gehabt zusammen. Und ich glaube, das hat sich so auf dem Feld gezeigt, was für ein Vertrauen wir uns gegenseitig geben, auf dem Feld, abseits vom Feld. Und das ist einfach das Wichtigste in so einem Team. Also so gewinnt man Spiele.
Kurzer, ganz minimaler, kurzer Einblick in dieses Team-Meeting, weil das auch, glaube ich, was sehr Besonderes war. Da hat einfach Lisa, Coach, Bundestrainerin, hat nochmal alle zusammengetrommelt. Das war, nachdem wir sonntags, ja, nach unserem Spiel sind wir essen gefahren. Dann waren wir beim Finale, haben das Finale uns angeschaut und sind danach ins Hotel. Und dann eben, um den Kreis zu schließen, ist diese mehrstöckige Party entstanden. Und eben bevor sich das dann so verlaufen hat, hat Lisa nochmal alle zusammengeholt, hat den Staff und die Spielerinnen und ihre Kolleginnen so alle nochmal so namentlich auch genannt. Jeder hatte da so nochmal so seine Lorbeeren bekommen. Und da sind Tränen geflossen auf allen Seiten. Vielleicht kannst du nochmal aus deiner Sicht nochmal dieses Meeting nochmal Revue passieren lassen.
Ja, für mich war das perfekt, dass wir dieses Meeting in der Recovery Lounge gehabt haben und alle ganz eng zusammen waren. Und wir waren natürlich alle schon so ein bisschen, hatten ein bisschen Alkohol getrunken, ne? Und da wird man ja dann doch mal schnell emotional, aber die Frau, die kriegt das einfach hin, alles so auf den Punkt zu bringen. Also so direkt scharf auf den Punkt gebracht. Und dann hat sie gesagt, wie sehr sie es genossen hat, mit ihren Coaches hier zu sein und ja, was da alles hin, also sie hat wirklich jeden von den Staff-Members so namentlich genannt und wie wichtig die für unsere Entwicklung und für unseren Erfolg waren. Und damit hat sie zu 100% recht. Also jeder, der da dabei war, war Teil davon oder ist Teil davon. Und das hat sie so gut auf den Punkt gebracht. Und dann kam natürlich noch, dann haben ein paar Spieler noch was gesagt. Und dann kam, also es wird mir immer im Kopf bleiben, Anne-Marie, unsere, ich glaube, dritte Assistant Coach, die immer für Scouting und so hier PowerPoint und keine Ahnung was. Also ja. Sie ist so süß. Und dann hat sie einfach gesagt, und das wird mir, das ist diese Überschrift dieses Meetings, hat sie gesagt, you guys feel like home. Oder made us feel like home. Irgendwie so. Und da, ich glaube, also da sind dann überall die Tränen geflossen. Also die ist eh unser Liebling. Und dann hat sie das gesagt. Und dann waren wir alle am Heulen. Und ich glaube, es war so ein Moment, wo wir einfach gemerkt haben, Alter, was haben wir denn hier die letzten Wochen gemacht? Wie krass sind wir denn zusammengewachsen als komplette Gruppe? Und das war so ja der Moment, der mir auch auf jeden Fall auch im Kopf bleiben wird.
Krass, ja. Stark, stark. Gucken wir jetzt zum Abschluss nochmal ganz kurz darauf, wie es für dich so selbst weitergeht. Beziehungsweise eigentlich nochmal eine kurze Frage, die mir jetzt gerade vorab ankommt. Für dich war es ja eine klare Entscheidung auch, diese Eurobasket zu spielen und nicht WNBA. Also du hast da ja, ich weiß nicht, klar abgesagt sozusagen, doch wahrscheinlich, ja, du nickst genau, also klar abgesagt, dass du lieber die Eurobasket spielen willst. Also muss man jetzt fast klar sagen, richtige Entscheidung, oder hast du dann nochmal drüber nachgedacht, ob...
Ich habe keine Sekunde daran gedacht, ob dass ich jetzt in New York sein will oder in der WNBA. Ja. Keine Sekunde. Also ich wollte zu jeder Sekunde da sein, wo ich war.
Ja, okay. Jetzt, wie sehen wir denn für dich die nächsten Wochen aus? Gibt es da eine Möglichkeit, dass du nochmal einsteigst oder ist jetzt erstmal Erholung angesagt? Du bist ja auch ein bisschen angeschlagen, eben in diese Eurobasket gegangen und dementsprechend wahrscheinlich auch rausgegangen, weil es macht es ja nicht besser. Es ist ja kein Wellness-Trip sozusagen gewesen.
Ja, genau. Also ich war, wie du sagst, körperlich schon sehr angeschlagen und ich werde mich darum jetzt erstmal kümmern. Ich werde jetzt ein bisschen Pause machen, schauen, was die nächsten ärztlichen Schritte und so weiter sind. Mir einfach ein bisschen Zeit geben jetzt, weil ich mein Körper die Ruhe braucht und auch verdient hat. Und und dann werde ich schauen. Also ich denke, ich weiß nicht, was die nächsten Schritte sein werden. Das kann ich zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht sagen, aber ich werde mir erstmal ein bisschen Pause gönnen jetzt, ja.
Gab es denn da nochmal jetzt Kontakt auch aus New York oder haben die gratuliert oder gesagt, eigentlich, wenn du willst, komm noch gerne, so wie du gespielt hast oder...
Ja, den Kontakt, den gab es immer. Also der Head Coach hat mir schon öfter geschrieben, dass sie auch die Spiele geguckt hat und dass sie sich total freuen für uns. Und ich werde wahrscheinlich auch nach New York gehen, aber nur um die Leute dort kennenzulernen und einfach den Kontakt so ein bisschen aufzubauen, weil es basketballisch oder körperlich jetzt einfach gerade nicht möglich ist für mich, da irgendwie Vollgas zu spielen.
Ja, es klingt jetzt komisch und Ich hoffe aber inbrünstig, dass du im nächsten Sommer vor einer sehr schwierigen Entscheidung gestellt wirst, nämlich ob du Olympia spielst oder die WNBA. Das ist so weit weg und ich respektiere auch, wenn du jetzt sagst, Lukas, ich hau dir die Frage um die Ohren, so kein Bock da drauf. Aber hast du irgendwie einen Gedanken daran verschwendet, dass das eine Frage sein könnte, vor die du, eine Entscheidung sein könnte, vor die du dich stellen musst?
Das ist absolut keine Frage für mich. Hm. Also gut, dass du die stellst, aber ist keine Frage für mich. Wenn wir es schaffen, uns für Olympia zu qualifizieren, dann weißt du, wo ich bin.
Ja. Aber ich glaube, gute
überrascht mich nicht.
Gute Nachrichten insofern, es wird für dich keine Entscheidung sein, weil bin mir relativ sicher, dass die WNBA die Saison unterbricht für Olympia. Also das in den Sommern gibt es immer einen 4 Wochen Pausefenster oder 3 Wochen Pausefenster in der WNBA, weil natürlich auch die Amerikanerinnen selbst dann da spielen sollen, weil das wichtig für die ist. Also wäre es, glaube ich, keine Entscheidung, die man irgendwie treffen muss, sondern eine, die zum Glück auch abgenommen wird. Aber gut, für dich wäre es ja auch klar, haben wir gerade gehört.
Ja, dann Leo, bedanken wir uns erstmal bei dir für diesen unfassbar einblickreichen, für dieses unfassbar einblickreiche Gespräch. Ich glaube, du hast hier Türen aufgemacht für die Hörerinnen und Hörer, die nirgendwo anders aufgehen und eigentlich generell verschlossen bleiben, sowohl in das, was in dir vorging während dieser Zeit, als auch was im Team passiert ist. Und ich glaube, das war super interessant und vielen Dank für deine Offenheit auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das nochmal Revue passieren zu lassen, vor allem, weil ich glaube, du hast ein paar Gänsehautmomente nochmal mitgenommen. Mir ging's auch so. Und ich hoffe, dass es so transportiert worden ist und bin ich von überzeugt, dass das auch den Leuten an den Kopfhörern jetzt so ging.
Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke euch. Und vielleicht ein Kommentar noch. Also ich bin so offen und gebe so viele Momente preis und möchte das teilen, weil ich der Welt Basketball Deutschland zeigen will, was wir für coole Spieler und was wir für Persönlichkeiten bei unserem Team haben. Und ich glaube, das haben die alle verdient. Deswegen teile ich das sehr, sehr gerne.
Absolut. Ihr habt ein paar Geschichten zu erzählen und dann sollten wir das auch tun.
Das war wahrscheinlich gerade schon ein Satz, den Lukas jetzt als Zitat rausschneiden kann für die Bewerbung des Podcasts. Am Ende direkt mal markieren. Ja, super. Vielen Dank. Dann sind wir durch mit dieser Episode für Baseline, der DBB-Podcast. Natürlich standen jetzt die letzten Folgen alle deutlichst im Zeichen dieses Ereignisses der Women's Eurobasket. Jetzt in den nächsten Wochen werden wir dann auf den Blick des nächsten großen Ereignisses richten, was ja schön auf Basketball Deutschland zukommt, nämlich der FIBA World Cup der Männer. Da werden wir sicherlich einige Folgen in den nächsten Wochen zu produzieren. Hart der Dinge, die da kommt. Bis dahin, bleibt gesund, bis bald. Tschüss, tschüss.
Dankeschön, ciao.